Hallo und herzlich willkommen zu Dietz und Das, dem Podcast zu politischen und gesellschaftlichen Themen aus dem Dietz Verlag. Ich bin Ricarda von Klitzing und heute hören wir eine Lesung mit Birgit Lahan. Sie liest aus ihrem Buch »Als endete an der Grenze die Welt. Nach der Wende – Geschichten einer untergegangenen Gesellschaft«, das Kapitel über den Maler Bernhard Heisig. Birgit Lahan ist Autorin und preisgekrönte Journalistin aus Hamburg. Sie war 25 Jahre lang Autorin beim Stern. Und direkt nach dem Mauerfall ging sie in die DDR und hörte den Menschen mit großer Neugier und Empathie zu. Über viele Jahre hinweg traf sie dort unter anderem Heiner Müller, Ulrich Mühe, Gregor Gysi, Eva-Maria Hagen und Ines Geipel. Ihre spannenden, traurigen, komischen und bitteren Geschichten hat sie in diesem Band zusammengetragen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin Birgit Lahan. Ich lese ein Kapitel aus meinem neuen Buch »Als endete an der Grenze die Welt«. Es sind meine Erinnerungen an 30 Jahre Wiedervereinigung. In den 90er Jahren habe ich ein paar Mal Bernhard Heisig besucht, den interessantesten und größten Maler der DDR. Als Bernhard Heisig am 10. Juni 2011 starb, kondolierte ich seiner Frau Gudrun Brühne und sie schrieb mir einen warmherzigen Brief zurück. Ich mochte sie und sehe uns noch in einer Ausstellung mit Bildern ihres Mannes in Hamburg. Wir plauderten so vor uns hin und ich sehe im Augenwinkel, wie Heisig auf eins seiner Bilder starrt und Pinsel und Farbe schon parat hat. »Korrigiert Ihr Mann das schon wieder?«, frag ich amüsiert. »Natürlich«, sagt seine Frau. »Vor vielen Jahren«, hatte er zu mir gesagt, »Gudrun, lenk mal die Aufsicht ab.« Dann zog er Farben und Pinsel aus der Tasche, korrigierte im Leipziger Museum seelenruhig an einem Gemälde seiner Pariser Kommune herum. Ein Gesichtsausdruck war falsch, der musste geändert werden. Die Herrschaften vom Museum seien hinterher fast in Ohnmacht gefallen. Ich erinnere mich, wie ich Heisig zum ersten Mal sah. Da stand er in seinem Atelier in Strodene im Havelland, wo seine geschlagenen und ungeschlagenen Schlachten an den Wänden hingen oder standen. Wachträume eines Soldaten, Albträume eines Juden, Brechts Seeräuber-Jenny, die auf blutigem heiret, und seine Bilder haben Namen, gestern und in unserer Zeit, darin ein Schriftzug, nur unsere Pflicht und Pflichttäter. Seit vielen Monaten arbeite er schon an diesem Gemälde, sagt er, aber schreiben Sie bloß nicht, das Bild sei fertig. Es ist noch im Zustand. Und da stand er nun, Bernhard Heisig, im weißen, verschmierten Malkittel, als käme er frisch von einer Operation. Zeigt auch gleich auf eine offene Wunde, ein Loch im Bild auf der Staffelei. In der Nacht hatte er den Pinsel in die Leinwand geschleudert, mit dem spitzen Ende haarscharf am Herzen einer Figur vorbei. Er lacht einen kurzen Trompetenstoß. »Ja, und nun?« »Was heißt und nun?«, fragt er. »Er wird was drüber kleben und dann Öl drauf. Öl, Öl, Öl.« Die Leute denken noch immer, man habe einen Plan, hat man aber nicht, sagt er. Man springt den dreifachen Salto und er muss aussehen, als sei er kinderleicht. Also malt er drüber, korrigiert und ändert. Pfundweise legt er die Farbe über seine Klagen, seine Kriege. Er hat den Krieg erlebt, hatte seine Heimatstadt Breslau verteidigt. Er sei nur noch eine Überlebensmaschine gewesen. Man müsse einen Maler nicht fragen, wie der Krieg war, sagt er. Man muss nur seine Bilder ansehen. Und unter einem fertigen Heisig sind schon mal 5, 6 andere Heisigs versunken. Troja auf der Leinwand. Einmal hat er Christus am Kreuz gemalt, der sich die Dornenkrone vom Kopf reißt. Und um den Hals trägt er eine Erkennungsmarke, wie ein Soldat. Christus verweigert den Gehorsam. Eines Tages, erzählt Heisig, gab es so ein Gespräch vor der Volksarmee, also ein Kunstgespräch vor Offizieren und Generälen. Und die fragten, ob das tatsächlich eine Erkennungsmarke sei. Natürlich. Und was der Stacheldraht da überm Kopf solle. Stacheldraht? Die wussten wirklich nicht, dass Christus eine Dornenkrone trug, sagt er. Und dann haben sie höflich bei mir angefragt, ob ich mir mal Gedanken darüber gemacht hätte, wie so ein Bild auf einen Soldaten wirken müsse, der an der Grenze postiert sei, wenn da eine Figur noch dazu mit Erkennungsmarke sich den Stacheldraht vom Kopf reißt. Das war ein interessantes Gespräch, sagt er. Und ich habe auch akzeptiert, dass man mein Bild so auslegen kann. Es gibt herrliche kleine Gemälde, die er gleich nach dem Mauerfall gemalt hat. Blicke aus Fenstern, ängstliche, jubelnde, abwartende, neugierige Menschen, die gucken, was da draußen los ist. Das Großartigste ist ein befreit lachender Arbeiter, der das Fenster aufreißt und frische Luft ins Zimmer lässt. Ja, Heisig war der kraftvollste, interessanteste unter den Malern der DDR. Ein Koloss. Rektor der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, Mitglied der Akademie der Künste, Träger des Nationalpreises erster Klasse. Und als die Mauer fällt, wird er als staatsnah und staatstreu deklassiert. Dabei habe er sich von Propagandakunst ganz früh verabschiedet, sagt er. In Leipzig hängt ein Werk, auf das er gern ein Attentat verüben möchte. Aber der Staatsmaler Heisig, sagt Heisig, ist jetzt 72 und hat bisher zwei Staatsaufträge gehabt. Der eine kam aus Bonn. Es wurde das Porträt von Helmut Schmidt für die Ahnengalerie im Bundeskanzleramt. Jeder hatte lesen können, was Heisig im Sommer 1986 dem Kanzler AD, der ja eine Vorliebe für die Expressionisten hatte und nun kurzärmlich und in Socken zurückgelehnt im Stuhl Modell saß, zugerufen hatte. Nun machen Sie mal ein geistreiches Gesicht. Ja, sie verstanden sich, waren beide durch den Krieg gekommen und als Heisig nun mit 86 Jahren starb, schrieb Helmut Schmidt in einem Nachruf über ihn, dass er selbst im Rollstuhl noch ein besessener Maler gewesen sei und dass ihm Heisigs gleichzeitige Nähe zu Beckmann, Dix und Kokoschka auch zu Korinth und Menzel bewusst war. Man wird ihn eines Tages wohl mit diesen in einer Reihe sehen. Damals, 1986, hatte Schmidt ihn als fortschrittsgläubigen und geschichtspessimistischen Ankläger kennengelernt. Sie diskutierten auch über Auftragskunst. Schmidt hat Bauchschmerzen bei Verquickung von Kunst und Politik. Heisig erzählt ihm von Goya und Velázquez, die Herrschaftswünsche erfüllt hatten. Aber alles hat seine Grenzen, sagt Schmidt. Und Heisig sagt, Künstler und Gesellschaft müssen sich reiben. Das sei wie beim Streichholz, sonst brennt's nicht. Zwischen den Sitzungen im Atelier haben sie dann Bockwurst und Kuchen gegessen und am Ende waren 7 Porträtvarianten gemalt. Ausgewählt wurde schließlich der staatsmännisch ernsthafte Schmidt mit der Brille in der Hand. Aus dem Staatsauftrag war dann eine Freundschaft geworden. Man besuchte sich einmal im Jahr, Gudrun Brühne und Bernhard Heisig kamen nach Langenhorn, Hannelore und Helmut Schmidt ins Havelland nach Strodene. Und Gudrun Brühne, die als junge Kunststudentin eine Schülerin von Heisig war, ist längst eine interessante Malerin, die Loki Schmidt fragt, ob sie ihr Modell setzen würde. Aber ja, das tat sie gern. 2 Porträts sind es geworden. Helmut Schmidt hat 1 für seine Sammlung gekauft. Und Jahre später erzählte Gudrun Brühne mir am Telefon, war ihr Loki-Porträt mit anderen aus dem Hause Schmidt Sie meine im Hamburger Abendblatt, abgedruckt. Und was glauben Sie, stand unter meinem Bild? Ein Porträt von Bernhard Heißig. Und was war der zweite Staatsauftrag, fragte ich Heißig. Das war der Ikarus für den Palast der Republik. Ach, an den erinnerte er sich nur zu gut. Der wollte und wollte nicht fliegen, sagt er. Ganz verrückt sei er geworden, holt nachts seine Frau aus dem Bett und sagt, der fliegt nicht. Wer? Na, der Ikarus. Kein Wunder, sagt Gudrun Brüne vor der Staffelei. Mit den Füßen? Na, dann mach du's doch. Und sie übermalt die Füße, pinselt sie schlapp nach hinten, bis er hochsteigt zur Sonne, sein Ikarus. Die Leute, sagt Heißig, glauben ja, man malt alles so für sich allein. Stimmt nicht. Man malt auch in einer Gesellschaft. Und das, was wir hier mal wollten, war doch nicht menschenfeindlich. Aber, wie Brecht schon sagte, ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Und erzählt, was mit seinem Bild Lenin und der ungläubige Timofei passierten. Ich habe da einen alten Bauern gemalt, sagt er, und jeder konnte erkennen, dass Lenin mit seiner intellektuellen Schleue nicht gegen diesen skeptischen Russen ankommt. Gleich bei der ersten Ausstellung sei das Bild über Bord gegangen. Er will es aber retten und schreibt einfach drunter nach einer Novelle von Gorki. Es gibt keine solche Novelle, sagt Heißig vergnügt. Aber Gorki, da war plötzlich eine Sperre. Gorki kann man nicht zensieren, also darf man auch das Bild angucken. Das Spiel mit der Macht, sagt er, sei schon ein interessantes Spiel. Man kann die Verwalter der Macht auspunkten, aber umgekehrt auch. Und er habe es ganz schön zu spüren bekommen. Das war 1964. Heißig wird vom Amt als Rektor der Hochschule abberufen wegen politischen Fehlverhaltens. Anlass für den Ärger war ein klassisches Auftragsthema der DDR, die Pariser Kommune. Heißig malt nicht den Klassenkampf, er malt den Bürgerkrieg, malt die mörderische Verstrickung von Tätern und Opfern. Da wollte man mich zwingen, eine mehrjährige politische Schulung zu machen, sagt er. Ich sollte in dieser Zeit auch nicht malen dürfen. Aber dann, er lacht einen Trompetenton, dann sollte ich zur Spitze gehören. Heißig ist freiwillig gegangen. Kunst, sagt er, kommt schließlich von Kunst und nicht vom Anstarren der Proletarier, wie man in der DDR so hartnäckig glaubte. Er glaubt an Max Beckmann. Ich musste an jemandes Hand gehen, sagt er, bis ich sie loslassen konnte. Was hat Beckmann gesagt, fragt er rhetorisch und zitiert, ich werde jede Erniedrigung in Kauf nehmen und mit Zähnen und Klauen mein Talent verteidigen. Also arbeitet er 8 Jahre als freier Mann und wird 1976 wieder zum Rektor gewählt. Da ist er bereits im Westen berühmt. Und berühmt im Westen heißt Schutz im Osten. Von nun an ist Heißig natürlich Aushängeschild der DDR. Und dafür gibt es Lob und Preis. Honecker überreicht ihm den Nationalpreis erster Klasse mit den Worten, es lebe die Kunst. Und Heißig habe geantwortet, ja, ja. Wir wollen ins nächste Dorf fahren, um Zander mit Bratkartoffeln zu essen. Gudrun, sagt er, wie macht man das Auto auf? So, sagt sie und drückt auf die Fernbedienung. Und warum, fragt er, sitzt man in diesem Ding? Das Ding ist ein ledergepolsterter großer BMW, so tief, weil du den Sitz nicht hochgestellt hast. Und kannst du mir mal sagen, warum wir Montag in Urlaub fahren müssen? Ja, sie beantwortet seine Fragen und sie war der Garant für eine klare Haltung. Nach dem Essen war Heisig müde und lehnte sich mit geschlossenen Augen an ein Gemälde, auf dem der alte Fritz ihn bewacht oder, weil unvollendet, ihm im Genick sitzt. Ich trank mit Gudrun Brüne in ihrem Atelier Kaffee. Da erzählte sie, was 1976 passierte, als Wolf Biermann aus der DDR geworfen wurde und alle paar Stunden einer von der Parteibezirksleitung der Hochschule kam, der wollte von Heisig schriftliches Lob für die Maßnahme. »Dass du nicht unterschreibst, einverstanden zu sein«, sagt sie ihrem Mann, der noch überlegt, wie man den Kasus am geschicktesten lösen kann. »Tu's nicht«, sagt sie. »Dann musst du damit rechnen, dass wir nicht mehr reisen dürfen.« »Einverstanden«, sagt sie, »aber unterschreib nicht. Es kommt wie ein Bumerang auf dich zurück.« Als der Parteifritze das Papier am Abend einklagt, hat sich der Rektor gegen die Ausweisung entschieden. Und was ist passiert? Oh, er bekam ein paar anonyme Anrufe, sagt sie, aber sonst nichts. Auf ihrer Staffelei ist ein gewaltiger Puppenkopf in Arbeit, eine surrealistische Bedrohung. Meine brutal überzeichneten Puppen, sagt sie, erklären dem Niedlichen den Krieg. Natürlich habe ihre Malerei mit der DDR zu tun. Als sie 30 war, sagt sie, sei sie zum ersten Mal mit ihrem Mann im Westen gewesen. Es war sagenhaft. Nachts hätte sie alle Zeitungen gelesen und konnte vor Aufregung nicht schlafen. Und da kam schon die Frage auf, sollen wir bleiben? Es war ja alles so eng bei uns. Sie wollte auch nicht heiraten, auch keine Kinder haben. Malen und Kinder, sagt sie, geht nicht. Und warum haben Sie nach der Wende dann doch geheiratet? Die Frage macht Heisig nebenan wieder munter. Ich glaube, sagt er, ich bin da drüben eingeschlafen. Also die Heirat habe ihn ihr Steuerberater empfohlen und erzählt, wie sie in Leipzig zum Standesamt marschiert sind und er zur Beamtin sagt, nun machen Sie mal nicht solchen Wind. Wir leben seit 30 Jahren zusammen. Aber die Dame klärte uns über die Bedeutung der Ehe auf und mitten in die Belehrung hinein, sagt er, drückt die unterm Tisch auf den Musikknopf. Und ich denke noch, nun kommt wohl Bach schon wegen Leipzig, aber die knipst Kleidermann an. Es gibt Fotos, sagt Heisig, die mein eisernes Gesicht zeigen, als der da per Klavier durch den Raum rauscht. Er geht zum Fenster und schaut ins Havelland hinaus. Die Leute fragen ja immer, ob ich mich hierher zurückgezogen habe, um die Ruhe zu genießen. Nein, sagt er dann. Er sei hier genauso nervös wie in Leipzig. Und es gibt noch immer Zeiten, da male ich im Rausch eine ganze Nacht hindurch und fasse mich ans Herz und denke, so viel Aufregung hält das doch gar nicht mehr aus.
Das war Birgit Lahan, die ein Kapitel aus ihrem Buch »Als endete an der Grenze die Welt« nach der Wende, Geschichten einer untergegangenen Gesellschaft, gelesen hat. Das Buch könnt ihr in jeder Buchhandlung bestellen oder auch auf www.dietz-verlag.de. Dort findet ihr auch ihre Bücher über Peter Weiß, Friedrich Nietzsche und Rolf Hochhuth. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Dietz Verlag.